MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Ivo Makota. Das kommende Wochenende ist ja schon das letzte Novemberwochenende und das drauf ist schon erster Advent. Ja, bevor es also in die leider meist hektische Stadezeit geht, wird es höchste Zeit, sich nochmal ein bisschen zurückzulehnen und innezuhalten. Das funktioniert übrigens auch sehr gut mit der aktuellen Ausgabe unseres Innehalten-Magazins, das alle 14 Tage erscheint. Auch diesmal sind da wieder jede Menge interessanter Beiträge und Geschichten drin. Was Sie unbedingt lesen sollten und nicht verpassen sollten, das weiß mein Kollege Florian Ertl vom Innehalten-Magazin. Florian, servus.
Ivo, grüß dich.
Schön, dass du da bist. Florian, erzähl mal, in der neuesten Ausgabe des Innehalten-Magazins habe ich gesehen, geht's auch um die Kolonialismus-Ausstellung hier bei uns in München.
Ja, im Museum Vier Kontinente, das sagt dieser Name vielleicht dem einen oder anderen auch nicht.
Wo ist das?
War früher das Museum für Völkerkunde in der Maximilianstraße.
Alles klar, jetzt weiß ich's.
Da gibt es tatsächlich eine Sonderausstellung, die jetzt frisch eröffnet hat, die erzählt die oft vergessene Geschichte rund um die Herkunft von vielen ihrer Spitzenausstellungsstücke. Mhm. Man muss sich das vorstellen, also sie haben ungefähr, es geht also um 25.000 Objekte, die werden jetzt natürlich nicht alle in der Ausstellung gezeigt.
Ich wollte gerade sagen, das ist aber ein ganz schön langer Ausstellungsbesuch.
Davon sind 120 ausgesucht, ja, in der Ausstellung zu sehen. Mhm. Und der Ausstellungsmacher, der Historiker Richard Hölzel, hat über ein Jahr lang in den Archiven geforscht, Notizen ausgewertet und weiterverfolgt. Wo kommen die denn her, diese Dinge? Was für eine Geschichte hängt daran? Und natürlich ist es bei solchen Objekten immer auch, dass da auch der deutsche Kolonialismus mit dranhängt. Mhm. Und ja, das ist natürlich, ich sag mal, für viele Leute so, wenn es darum geht, muss man vielleicht, jetzt sage ich mal, Raubkunst zurückgeben an die Herkunftsländer. Das triggert die an. Ja, das ist für viele so ein rotes Tuch. Aber es ist tatsächlich sehr, ansprechend gemacht und es lohnt sich die Auseinandersetzung, dass man wirklich sieht, was für eine Geschichte steckt dahinter, was waren das überhaupt für Menschen, die seinerzeit das Museum ja mit solchen Kulturgütern aus anderen Ländern befüllten. Ja? Also zum Beispiel der erste Sammlungsleiter des Hauses, das war ein Marinearzt, ja, und der war unter anderem an militärischen Einsätzen, Gewalttaten in Kamerun beteiligt, ja. Und der Ausstellungsmacher Hölzel, der sagte, also mit der Waffe in der Hand, ja, erbeutete er zahlreiche Objekte, die heute im Museum sind. Mhm. Also es lohnt sich diese Auseinandersetzung und wir sind auch noch einen Schritt weiter gegangen. Die Ausstellung selbst ist bis Mai nächsten Jahres zu sehen, lohnt sich. Wir sind vor die Tore der Stadt hinausgefahren, mein Kollege Alois Bierl, und zwar nach St. Ottilien. Zu den Missionsbenediktinern bei Geltendorf. Mhm. Denn die haben ja ein eigenes Missionsmuseum.
Aha.
Und wir haben mal nachgefragt, wie es denn bei denen also ausschaut mit der Provenienz zum Beispiel, mit der Herkunft. Was machen die sich für Gedanken? Und der Pater Theophil Gauss, der leitet da seit 2004 das Museum, der hat auch ganz offen Auskunft gegeben. Und es ist tatsächlich interessant, weil in vielen Köpfen, da wird, sage ich jetzt mal, das Wort Missionierung und Kolonialismus in so einen Topf hineingeworfen und dann irgendwie einmal durchgemischt. Aber das entspricht nicht der Wahrheit und auch nicht der Wirklichkeit. Es gab zum Beispiel oft zwischen den deutschen Missionaren, ja, das waren Weiße, die in Afrika waren, aber da gab es tatsächlich auch oft Auseinandersetzungen zwischen der Kolonialmacht, zwischen den Militär sozusagen und ihnen, weil sich zum Beispiel die Missionare mitunter auch zu sehr für die einheimische Bevölkerung eingesetzt haben.
Was ja auch gut ist.
Und also man, es gibt eben nicht in diese Richtung schwarz und weiß, sage ich mal, sondern die vielen Grautöne, die muss man auch beachten. Und der Pater Theophil, der spricht sich also natürlich dazu aus, dass man über solche Objekte auch in neue Beziehungen zu den anderen Staaten treten kann, ja. Und dass man dann aus der heutigen Sicht auch da vielleicht gemeinsame neue Projekte aufbauen kann. Also sehr, sehr spannend und wirklich, also wer vielleicht da noch nie draußen war, ich weiß nicht, Ivo, wie
schaut's aus? Ich wollte gerade sagen, ich kenne St. Ottilien jetzt vom Namen her, aber mir ist jetzt, und das wollte ich vorhin schon sagen, ich finde es ja immer toll, wenn du da bist, ich lerne ja immer was Neues. Also das Missionsmuseum habe ich ja noch nie gehört.
Das ist das, also es lohnt sich tatsächlich, rausfahren ist ein schöner Ausflug einmal. Das
glaube ich.
Und tatsächlich, es ist auch sehr gut gemacht, also man geht da nicht durch irgendwelche verstaubten Räumlichkeiten, das ist relativ modernisiert und sie sind auch immer daran, die Ausstellung auch wieder didaktisch, sage ich mal, neu aufzuwerten und mit neuen Mitteln den Publikumsschichten, unter anderem auch einem jungen Publikum, nahezubringen.
Sehr schön. Das Innehalten-Magazin, auch diesmal wieder voll mit jeder Menge lesenswerten Beiträgen und interessanten Geschichten. Ab sofort an und in vielen Kirchen. Hier bei uns im Erzbistum, jederzeit im Abo frei nach Hause geliefert und natürlich digital als E-Paper sowie mit der Michaelsbund-App für Sie für unterwegs. Egal auf welchem Weg, unbedingt reinschauen und innehalten. Und dir, lieber Florian, vielen Dank für die Infos und vielen Dank wieder mal für etwas Neues, das ich gelernt habe, wie zum Beispiel, dass St. Ottilien ein Missionsmuseum hat. Wunderbar.
Prima, danke dir.
Servus, bis nächste Woche. Fachkräftemangel, steigende Renten und Arbeitskräftelücken. Das sind die Themen, die uns momentan quasi überall begegnen. Doch was passiert eigentlich mit den Menschen, die aus diesem System herausgefallen sind? Diejenigen, die seit Jahren vergeblich versuchen, wieder Fuß zu fassen, aber auf Hindernisse stoßen, die meist kaum überwindbar scheinen. Heute werfen wir mal einen genaueren Blick auf die Realität von Langzeitarbeitslosigkeit und darauf, welche Unterstützung diese Menschen wirklich brauchen. Mein Kollege Henrik Evers hat sich mit dem Thema ausgiebig beschäftigt.
Fachkräftemangel, steigende Renten und Arbeitskräftelücken. Aber was passiert mit den Menschen, die seit Jahren auf dem Arbeitsmarkt keinen Platz mehr finden? Das fragt sich Katharina Neureiter, die heute in unserem Podcast Kabum zu Gast ist. Sie ist die Gründerin des Vereins für soziale Projekte, einer Initiative, die sich für Langzeiterwerbslose einsetzt.
Ich habe ein einziges Mal einen Vermittlungsvorschlag erhalten, der also so hanebüchen fehlerhaft war, weil es einfach etwas war, was ich mit meiner Gesundheit nicht vereinbaren kann. Das ist halt wirklich das Problem, dass die Arbeitsvermittlungsvorschläge, die werden nach einem Art Gießkannenprinzip gemacht.
So beschreibt Katharina ihre Erfahrungen mit der Arbeitsvermittlung. Langzeitarbeitslosigkeit ist kein persönliches Versagen, sondern oft das Ergebnis eines Systems, das nicht individuell auf die Bedürfnisse der Betroffenen eingeht. Von den 4,2 Millionen Bürgergeldbeziehern in Deutschland sind nur 235.000 wirklich vermittlungsfähig. Der Rest fällt durchs Raster. Doch trotzdem hält sich das Klischee von den Hängematten-Menschen. 16.000 Totalverweigerer gibt es laut Statistik. Das sind gerade mal 4 Promille aller Bezieher. Die meisten Menschen wollen arbeiten, stoßen aber auf strukturelle Hindernisse. Und wer hilft den Menschen, die durch das System fallen? Katharina Neureiter und ihr Verein für soziale Projekte setzen sich dafür ein.
Und da haben wir Gruppenarbeit angeboten. Also Treffen für Arbeitslose, von Arbeitslosen organisiert. Und da sind wir halt behilflich beim Ausfüllen von Formularen, beim Ausdeutschen oder Eindeutschen von Bescheiden.
Für viele ist der Weg zurück in den Arbeitsmarkt nur durch solche Unterstützung überhaupt möglich.
Also ich habe mich mal vor Jahren mal arbeitslos melden müssen. Das war ein sehr, sehr ungeklärtes Beschäftigungsverhältnis. Und damals bekam ich tatsächlich einen Kurs bezahlt, aber der war damals schon nicht mehr so ganz zielführend. Weil da war ich schon etwa 8 Jahre aus meinem ursprünglichen Beruf heraus.
Ursprünglich kam sie aus der Druckbranche, ein Bereich, der sich massiv verändert hat. Heute gibt es kaum noch Nachfrage nach den früher gefragten Fertigkeiten. Dabei ist Langzeitarbeitslosigkeit kein neues Phänomen, doch die Umstände haben sich verschärft.
Also gerade bei den Leistungsbescheiden, da muss man sehr genau darauf achten, was da los ist, weil da sind nämlich viele Berechnungen völlig null und nichtig. Du kannst davon ausgehen, 90% der Leistungsbescheide sind fehlerhaft.
Darum geht's in der neuen Folge von Kabum. Bürgergeld und die Hängematten-Mythen. Einblicke in die Realität der Erwerbslosen. Heute Abend hier bei uns im MKR, gleich nach dem Gottesdienst ab 19 Uhr und natürlich jederzeit überall, wo es Podcasts gibt. Am kommenden Montag werden wir hier in der Herzog-Wilhelm-Straße vor unserer Buchhandlung Michaelsbund 20 Stolpersteine für die Jüdinnen und Juden verlegen, die in unserem Medienhaus hier gelebt haben, und Opfer der Nationalsozialisten geworden sind. Wir tun das natürlich, um an all diese unglaublich traurigen und schrecklichen Schicksale zu erinnern. Das ist leider auch immer meistens das, woran man denkt, wenn man über Juden redet. Dabei ist aber das Judentum eigentlich eine sehr fröhliche Religion. Und genau darauf möchte Terry Swartzberg, der Initiator der Stolpersteine hier bei uns in München, auch aufmerksam machen. Terry, du hast dir etwas ausgedacht für die Hörerinnen und Hörer des MKR, nämlich einen Kippa-Walk. Was bitte ist das denn genau?
Ist ganz einfach. Leute kommen, die Solidarität mit dem Judentum zeigen wollen oder selbst Juden sind und kriegen einen Kippa und sie tun es auf ihrem Kopf und wir gehen ganz zwanglos und uns unterhalten durch die Stadt. Und wir erleben, dass es einfach eine absolut unbeschwerte und leichte Sache ist, mit Kippa durch die Stadt zu gehen. Und dann enden wir meistens in einem netten Café oder im Restaurant und reden ein bisschen, essen und trinken was und so ist ein Kippa-Walk.
Dann treffen wir uns also hier vor der Buchhandlung Michaelsbund und dann?
Es bietet sich an, dass wir durch die Innenstadt gehen, zu verschiedenen Orten, wo Juden gelebt haben, weil ja sehr viele Juden haben in diesem Stadtviertel gelebt und vor allem hatten wahnsinnig viele Geschäfte. Und so, wir werden ein bisschen was erzählen, wie das jüdische Leben vor 100 Jahren ausgeschaut hat, wie bunt und quirlig und vielfältig es hier war. Wir enden, würde ich sagen, vor dem großen Synagoge am Jakobsplatz und dann gehen wir rein ins jüdische Museum. Die haben ein sehr nettes Café und unterhalten uns.
Und da kann dann wirklich jeder mitgehen? Mit Kippa auf dem Kopf, wenn Mann oder Frau will oder auch ohne?
Jeder und jede darf dabei sein. Mann, Frau, was weiß ich noch, Christ, Jude, Muslim, alle sind eingeladen. Jeder kriegt ein Kippa. Ich habe ja zu Hause 100 Kippot, also dürfte reichen. Und jeder, der Lust hat, einfach mit uns zu gehen, Solidarität auf eine unbeschwerte Art und Weise zu zeigen und zu erleben, wie es ist, mit einem Kippa unterwegs zu sein. Ich war mit Karl Straub, der Integrationsbeauftragte des Freistaats, unterwegs und nach ein paar Minuten gesagt, ich habe vergessen, dass ich einen Kippa auf meinem Kopf habe. Ich merke es gar nicht. Und so soll es sein, dass das Judentum einfach präsent ist und einfach fröhlich aufgenommen wird.
Ist es also kein Schweigemarsch?
Nein, nein, im Gegenteil. Wir wollen ja ein lebhafter Menschen mit lebhaften Ideen. Wir wollen einfach walken und zusammen walken and talking, würde ich mal sagen in Neudeutsch. Gell? Ist auch gut. Walken and talking. Keep a walk, keep a talk.
Ja, also quasi eine Mittagspause der etwas anderen Art.
Eine Mittagspause der anderen Art. Sehr gut gesagt.
Okay, also ich glaube, wir haben ein Date mit Terry Swartzberg, meiner Kollegin Brigitte Strauß, die den Stolpersteine-Podcast mit Terry gemeinsam gemacht hat, mit mir und bestimmt noch so einigen Kolleginnen und Kollegen hier vom MKR. Und vielleicht ja auch mit Ihnen. Wenn Sie also Lust und Zeit in der Mittagspause am Donnerstag ein gutes Stündchen mit uns durch die Innenstadt laufen möchten und etwas über jüdisches Leben in München erfahren oder einfach nur mit netten Leuten unterwegs sein möchten, wir treffen uns hier um 12 Uhr hier vor dem Buchladen Michaelsbund, also an der Ecke Herzog Wilhelm und Herzog Spitalstraße. Da kann also jeder mitlaufen, solange man möchte und solange man Zeit und Lust hat. Schauen Sie vorbei, laufen Sie mit, wir freuen uns auf Sie. Im vergangenen Jahr gab es den Oscar für Regisseur Edward Berger für die deutsche Produktion Im Westen nichts Neues. In seinem neuen Film wagt sich Berger jetzt in das Machtzentrum der katholischen Kirche. Mit Konklave hat er jetzt einen spannenden Vatikan-Thriller inszeniert, der jetzt in den deutschen Kinos anläuft. Mein Kollege Klaus Schlauk verrät in seinem Filmtipp jetzt mehr darüber.
Der Papst ist tot. Heiliger Stuhl ist vakant.
Mit dem unerwarteten Tod des Pontifex beginnt die Handlung von Konklave. Kardinal Lawrence, gespielt von Ralph Fiennes, muss nun die Wahl eines neuen Papstes organisieren. Mächtige Kardinäle aus aller Welt reisen dafür nach Rom. Einige von ihnen würden sich nur allzu gerne an der Spitze der Kirche sehen. Geheimnisse, Intrigen, Ambitionen. In der abgeschotteten Welt des Konklaves entbrennt ein knallhartes Spiel um die Macht.
Dürfte ich Sie um ein vertrauliches Gespräch bitten?
Sie sehen besorgt aus. Haben Sie alles unter Kontrolle?
Wie hat das so lange geheim gehalten werden können?
Sie werden niemals einen Kandidaten finden, der nicht irgendwo eine Leiche im Keller hat.
Konklave basiert auf dem gleichnamigen Roman von Bestsellerautor Robert Harris aus dem Jahr 2016. Der Film nimmt das Konklave zum Anlass, um die aktuellen Spannungen in der Kirche zwischen Bewahrern und Reformern zu thematisieren.
Ich dachte, du unterstützt uns. Wenn wir Liberale uneins sind, wird Tedesco Papst werden. Du ahnst nicht, wie schlimm es wurde, Thomas. Wie er und sein Klüngel den Heiligen Vater attackierten. Die Diffamierungen, das Durchstechen an die Presse. Es war barbarisch. Ein Kampf an jedem einzelnen Tag seines Pontifikats. Und jetzt, wo er tot ist, wird Tedesco sein Lebenswerk vernichten.
Insgesamt ist Konklave ein spannendes und gut inszeniertes Kammerspiel aus der abgeschiedenen Welt des Vatikans. Besonders Ralph Fiennes überzeugt in der Rolle des gewissenhaften Wahlvorstehers, der selbst von Glaubenszweifeln gepeinigt wird. Über das Ende des Films sollte man vor dem Kinobesuch möglichst nichts verraten. Es wird auf jeden Fall für Diskussionen sorgen. Zielt es doch ins Herz aktueller gesellschaftlicher Debatten.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.